Neuseeland, und trotzdem war es schön eis und heiß. Nachdem ich schon einiges an landschaftlicher Vielfalt in Neuseeland und anderen Ländern der Welt habe kennenlernen dürfen, wollte ich mich dieses Mal der für mich vielleicht am extremsten anmutenden Landschaft widmen, einem Vulkan. Dafür hatte ich mir einen Wanderausflug in den Tongariro-Nationalpark ausgesucht. Doch vor Antritt einer Wanderung muss man erst einmal sein Ziel erreichen und dies war in diesem Falle wirklich ein klein wenig schwierig. Gemeinsam mit einem Engländer hatte ich mich in Whanganui aufgehalten. Eine freundliche Einladung hatte mich dorthin verschlagen und nachdem ich herrliche 3 Tage dort verlebt hatte, inklusive eines Erdbebens der Stärke 6,7, wollten wir den Ausflug zum Nationalpark in Angriff nehmen. Die einzige Möglichkeit, um das Ziel zu erreichen, war ein Überlandbus. So ging es frühmorgens zu einer der beiden im Ort befindlichen Gesellschaften. Dort erfuhren wir jedoch, dass der Bus erst in 3 Stunden fahren sollte und nur noch 2 Plätze frei seien. Die Wartezeit war etwas lang, so ging es kurz entschlossen zur anderen Busgesellschaft, doch diese bot keine Fahrt zum Nationalpark an. Also ging es wieder zurück zur ersten Gesellschaft, um mit dieser die Reise anzutreten. Doch es kam, wie es kommen musste, einer der beiden Plätze war in der Zwischenzeit verkauft worden. Da der Engländer jemanden im Nationalpark treffen wollte, entschieden wir, dass er als erstes fahren dürfe und ich mit dem nächsten Bus nachfolgen würde. Zum Glück fuhr an diesem Tag ein zweiter und dies empfand ich wirklich als Glücksfall, denn eher kannte ich es so, dass nur einmal täglich ein Transport angeboten wurde. So war ich auch nicht sonderlich unglücklich über die Tatsache, dass ich bis zum späten Abend warten musste, bis die Fahrt beginnen sollte. Doch als sich der Tag wie ein Kaugummi immer länger und länger wurde, hatte ich doch etwas Zweifel bezüglich unserer Entscheidung. Nicht lange vor der Abfahrt meines Busses reifte in mir die Erkenntnis, dass ich es an diesem Abend nicht mehr bis in den Nationalpark schaffen würde, sondern gerade mal bis in den Ort Nationalpark an der Grenze zum Wandergebiet. Also musste unbedingt die Frage einer Unterkunft geklärt werden. Da mit mir 2 andere Backpacker an der Bushaltestelle warteten, konnte ich mir von ihnen einen Unterkunftsführer ausleihen. Dort suchte ich mir schnell etwas heraus und wollte es sogleich telefonisch buchen. Doch dies brachte mir eine neue Herausforderung ein. Während man heute immer und ohne Probleme jede Rufnummer direkt anwählen kann, so musste ich noch über eine Telefonzentrale mein Ziel anwählen lassen. Um dieses Verfahren hatte ich mich auf der gesamten Reise gedrückt, denn wer stolzer Besitzer einer Telefonkarte war, dürfte schon damals alle Nummern direkt anwählen. Doch meine Telefonkarte war leer und ich musste mit Bargeld und der Telefonzentrale mein Glück suchen. Bevor ich dieses kleine Abenteuer begann, starrte ich sorgenvoll auf die 3 Knöpfe auf dem Apparat, die mit A, B und C gekennzeichnet waren. Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wann ich was zu drücken hatte, lediglich hatte ich mitbekommen, dass ich beim Abheben des Hörers direkt jemanden von der Vermittlung dran hatte. Also schnappte ich mir den Telefonhörer und nach kurzer Zeit meldete sich eine nette Stimme. Noch immer unsicher teilte ich mit, wen ich anzurufen gedachte. Die Stimme meinte, sie würde nun wählen und dann sollte ich, so meine ich mich zu erinnern, A drücken und das Geld einwerfen. Natürlich machte ich es alles falsch und die Stimme musste sehr geduldig mit mir sein, bis wir das Prozedere ordentlich hinbekommen hatten und ich schließlich meinen Gesprächspartner an der Leitung hatte. Ich buchte die Unterkunft und bekam als Wegbeschreibung, es ist nur 2 Sekunden von der Haltestelle entfernt. Ich hatte etwas Zweifel, ob dies als Beschreibung reichen würde, doch ich ließ es darauf ankommen. Ich sollte gegen 22 Uhr im Nationalpark ankommen und auch dies stellte kein Problem für die Beherbergung dar. Daher bestieg ich frohen Mutes den Bus und trat die Fahrt an. Wie lange wir unterwegs waren, kann ich nicht genau sagen, doch irgendwann wunderte ich mich, dass der Busfahrer ohne Licht über die Straßen Neuseelands fuhr. Es war Vollmond und vielleicht wollte er ja unbedingt Strom sparen. Doch irgendwann hielt der Fahrer und machte sich am Bus zu schaffen. So rechten Erfolg schien er damit jedoch nicht gehabt zu haben, denn geraume Zeit später setzten wir die Fahrt ohne Licht fort. Eine erneute Unterbrechung der Fahrt gab es bei einer Werkstatt. Auch dort versuchte man sich an der Beseitigung des Problems. Doch auch hier gab man schließlich auf. Nun mussten wir auf einen Ersatzbus warten. Wie lange es war, weiß ich nicht, denn ich hatte mich ins Traumland verabschiedet. Irgendwann war wohl der Bus da, man hatte das Gepäck umgeladen und die Fahrt ging weiter. Auf diese Weise war es 2 Uhr in der Früh geworden, als wir Nationalpark erreichten. Als ich den Bus verließ, hatte ich ein schlechtes Gewissen aufgrund des späten Eintreffens und jemanden wecken zu müssen. Zudem schien es mir, als würde der Ort nur aus Unterkünften bestehen und etliche davon lagen in den besagten 2 Sekunden Entfernung. Ich hatte somit keinerlei Vorstellung, wo ich untergebracht war und ich stand ratlos auf der Straße herum. Als der Bus den Ort verließ, war ich noch immer unsicher, doch es geschah das Wunder. Eine Frau erschien auf einem Balkon und erkundigte sich, ob ich der angekündigte Gast sei. Ich bejahte und ich wurde herzlich in die Herberge eingeladen. Freundlich ging es dann auch noch weiter. Mir wurde mein Bett gezeigt und auf die Frage, wie ich am kommenden Tag in den Nationalpark gelangen könne, meinte man, man würde die Gäste kostenfrei in den Park bringen. Doch müsste ich dazu an diesem Tage um 5 Uhr aufstehen. Obwohl mir somit nur 3 Stunden Schlaf blieben, meldete ich mich für den Transport an und legte mich sogleich zum Schlafen nieder. Die 3 Stunden vergingen wahrlich schnell und völlig müde quälte ich mich aus dem Bett. Nach einem ganz leichten Frühstück begann auch schon die Fahrt. Lange dauerte sie nicht und wir erreichten den Ausgangsort für die Wanderungen im Park. Bevor ich ausstieg, fragte die Herbergsmutter etwas verschämt, ob es in Ordnung sei, dass sie 5 Euro für die Nacht verlangen würde. Ich war über solch eine Großzügigkeit so verdutzt, dass ich es nur dankend annahm. Noch heute bin ich über so viel Großzügigkeit erstaunt und dafür dankbar. Nun stand jedoch die Aufgabe auf meinem Programm, den Engländer wiederzufinden, und dies erwies sich als durchaus schwierig, denn ich hatte nicht wirklich eine Idee, wo er untergekommen war. Doch irgendwann war er gefunden und wir berieten über die anstehende Wanderung. Er war über das aktuelle Wetter und deren Entwicklung nicht so glücklich und wollte den Ausflug in den Nationalpark heute nicht beginnen. Ich sah dies etwas anders und so trennten sich unsere Wege hier. Nach einem kurzen Besuch im Büro der Nationalparkverwaltung und der Erledigung aller Formalitäten brach ich bei leichtem Nieselregen auf. Die Sicht auf die umliegende Landschaft erwies sich am heutigen Tage ebenfalls nicht als wirklich gut und so stapfte ich einfach vor mich hin, ohne mich groß umzuschauen. Das Laufen war auch nicht ganz so einfach, denn der Regen verwandelte den Untergrund in ein feuchtes und extrem glitschiges Etwas, was mich wie auf Eis schlittern ließ und mich mehr als regelmäßig dazu veranlasste, auf der Nase zu laden. Es nervte durchaus etwas. Hinzu kam das ständige Auf und Ab, um die DIV-Wasserläufe zu durchqueren, die sich durch die Landschaft zogen. Daher war ich froh, als ich alsbald jene Hütte erreichte, welche ich mir zur Nächtigung ausgesucht hatte, auch war ich wegen der kurzen Nacht rechtschaffen müde. Die Hütte war nicht sonderlich groß und trotz meiner relativ frühen Ankunft schon gut besucht. Es gab etwa 20 Schlafplätze und die waren schon fast alle belegt. Doch nach und nach kamen mehr und mehr Leute an und als auch noch eine Gruppe von Pfadfindern hier Schutz für die Nacht suchte, war die Hütte einfach nur überfüllt. So hätten wir in dieser Nacht wohl rund 40 oder mehr Schlafplätze benötigt, doch da es diese nicht gab, wurde einfach sehr nah zusammengerückt. Wenden beim Schlafen, daran war wirklich nicht zu denken. Trotzdem war es nett und durchaus beschaulich. Es gab viel zu reden und die Pfadfinder, alles Mädchen und Jungs im Alter um die 10, 13 Jahre, brachten mich oft zum Schmunzeln. Besonders ein Punkt blieb mir im Gedächtnis verhaftet. Natürlich brauchten sie auch etwas zu essen und wie alle, kochten wir auf unseren Kochern vor uns hin. Um Licht zu haben, führten sie Kerzen mit. Während sie kochten, wollten sie auch einmal nachsehen, wie ihr Essen so war. Nun war es im Topf allerdings eher dunkel. Also nahmen sie die Kerzen, hielten diese schräg über den Topf, um hineinzusehen. Sie sahen nun zwar ihr Essen, doch tropfte nun auch lustig das Wachs hinein. Danach begann das große Angelspiel, um das Essen wieder vom Wachs zu befreien. Ja, wir hatten alle Spaß. Irgendwann legte ich mich hin, das hieß, ich quetschte mich zu den anderen auf die Schafstätte. Als ich am Morgen erwachte, war ich durchaus froh, dass die Nacht vorüber war, denn es war laut und wirklich zu eng. So stand ich auf und begab mich vor die Hütte. Dort staunte ich nicht schlecht, denn die Landschaft hatte sich dramatisch verändert. Während es am Vortag feucht, glitschig und unangenehm war, war jetzt alles von einem herrlichen Weiß überzogen. Es hatte in der Nacht tatsächlich ein paar Zentimeter Schnee gegeben. Zudem lag ein recht dichter Nebel über der Landschaft und ich überlegte, ob ich meine Tour fortsetzen sollte oder nicht. Da der Wanderweg hier wirklich gut markiert war, entschied ich mich, meine Sachen zu packen und den weiteren Weg anzugehen. Viel sah ihn heute in der Tat nicht vom Park. Ich arbeitete mich lediglich von einem Markierungsposten zum nächsten und starrte in das dichte Weiß des Nebels. Ab und an konnte ich durch das dichte Weiß die vulkanische Umgebung erahnen und das fand ich schon fast spannender als bei herrlichem Wetter hier zu laufen. Besonders aufregend fand ich den Schnee, der am Vulkangestein festgefroren und durch den stürmischen Wind geformt worden war, und ich genoss es, diese Skulpturen der Natur zu bestaunen. Irgendwann kam mir eine Gruppe von Wanderern entgegen. Sie waren allem Anschein nach nicht auf dieses Wetter vorbereitet gewesen, denn sie trugen Socken als Mützen oder als Handschuhe. Zudem waren sie allesamt von einer Eisschicht überzogen und sie wirkten alle etwas verfroren. Ich schaute an mir herunter, konnte jedoch weder Eis noch Sonstiges ausmachen und kalt war mich auch nicht. Ich wunderte mich nun zwar etwas, hinterfragte das Gesehene jedoch nicht. Dieser Begegnung folgte ein recht bemerkenswerter Aufstieg. Dieser ließ in mir ernsthaft die Überlegung aufkommen, ob ich besonders schlau gewesen war, in diesem Wetter zu laufen, denn zum einen fand ich keine Markierungen mehr und zum anderen wehte solch ein extrem starker Wind, dass ich mich in ihn legen musste, um in ihm überhaupt gehen zu können. Das Problem mit meiner Schräglage im Wind war, dass ich dadurch mit meinem Oberkörper über einem Vulkankraterrand schwebte. Hätte der Wind schlagartig aufgehört zu wehen, wäre ich sofort den Abhang hinuntergefallen. Wie tief, ich weiß es nicht. Der Nebel verhinderte eine ordentliche Schätzung, doch das, was ich sah, reichte mir. Trotz allem lief ich weiter, legte aber fest, dass wenn ich nicht binnen 15 Minuten eine Markierung fände, ich die Wanderung abbrechen und zur Hütte zurücklaufen würde. Genau nach der von mir festgelegten Zeitdauer fand ich solch eine Markierung. Sie lag auf dem Boden und war vom Schnee verdeckt. Erfreulicherweise wurde der Weg nun deutlich sichtbarer und sicherer. Er wurde breiter und besser definiert und so traute ich mich, die Wanderung fortzusetzen. Mit dem Fund der Markierung begann der Abstieg der zuvor erklommenen Höhenmeter. Je tiefer ich kam, umso ruhiger wurde der Wind und ich entschied mich, eine kleine Pause einzulegen. So nahm ich meine Wasserflasche und wollte etwas trinken, doch mein Wasser hatte sich fast vollständig in Eis verwandelt. Nun machte ich mir auch die Mühe, mich einmal genauer zu betrachten und dabei stellte ich fest, dass auch mich eine Eisschicht überzog und ich wohl ebenso wild und verfroren aussah wie jene Wandergruppe, die ich vor nicht wirklich allzu langer Zeit getroffen hatte. Ich war deshalb froh, dass es bis zu meinem Tagesziel nicht mehr weit war und ich freute mich wirklich sehr auf die heiße Quelle mit Bademöglichkeit. Als ich die Hütte erreichte, war ich der erste Besucher an diesem Tag und nachdem ich mir eine Schlafstätte ausgesucht hatte, zog ich die Badehose an, kletterte in meine Wanderschuhe, schnappte mir mein Handtuch und machte mich halbnackt auf den Weg durch Eis und Schnee zur heißen Quelle. Dort angelangt stellte ich fest, dass man in dem Bächlein, der sich aus der Quelle ergoss, verschiedene Barrieren aus Stein errichtet hatte, die jeweils einen Pool bildete. Je weiter der Pool von der eigentlichen Quelle entfernt lag, umso kühler wurde das Wasser. Auf diese Weise konnte ich mir genau jenen Pool aussuchen, der mir am angenehmsten war. Ich hockte ich mich in einen und genoss es, von Schnee umgeben im wohltemperierten Nass zu sitzen. Ganz in Ruhe konnte ich den Ort nicht genießen, denn jedes Mal, wenn Wanderer oder Ausflügler vorüberkamen, musste ich als Fotomotiv herhalten. Doch ernsthaft störte es mich nicht. Herrlich aufgewärmt zog ich mich irgendwann in die Hütte zurück und bedauerte nur etwas, dass das Wetter noch so schlecht war, denn von dieser Hütte hätte ich einen grandiosen Blick über das Umland vom Nationalpark haben können. So hoffte ich, dass mir vielleicht der kommende Morgen dieses Glück schenken würde. Wie nicht anders zu erwarten, füllte sich die Hütte zusehends mit Wanderern und obwohl sie nicht wirklich überfüllt wurde, entschied ich mich, in einen Anbau der Hütte umzusiedeln, denn sehr unhöfliche Zeitgenossen meinten, in der Hütte rauchen zu müssen und in diesem Mief wollte ich wahrlich nicht schlafen. Im Anbau hatte ich dann wirklich meine Ruhe, denn es war mehr als kalt bei meiner Schlafstätte und ich war froh, meinen bis 30 Grad ausgelegten Schlafsack dabei zu haben. Denn laut meines Thermometers bewegten wir uns langsam aber sicher immer tiefer in die Minusgrade. Es waren dann zwar nur 15 Grad, doch auch das reichte mir für eine sehr frische Nacht. Als ich am Morgen aus dem Schlafsack kletterte, wurde ich sofort von einer eisigen Hand ergriffen und ich wollte sofort in die Hütte umsiedeln. Als ich jedoch vor meinen Anbau trat, sah, dass die Wolken verschwunden waren und welch herrliche Aussicht sich mir bot, blieb ich stehen und genoss es in vollen Zügen. Mit dieser Aussicht und der Erinnerung an meine abenteuerliche Anreise, die Wanderung in Eis und Schnee und das herrlich warme Bad, ließ ich die Wanderung ausklingen und verinnerlichte diesen Ausflug in den Tongariro-Nationalpark als eines meiner besonderen Wandererlebnisse.